Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 260. Ja. Lieber Philipp, es ist soweit. Es gibt wieder spannende Aktienideen für den Oktober, für den laufenden Monat, auch wenn er natürlich jetzt schon zur Hälfte rum ist. Aber das heißt ja nicht, dass dann Ende des Monats die Idee vorbei ist. Ne? Das ist ja ganz klar. Deswegen bringen wir diese heute mit. Du hattest eine erlebnisreiche Woche, Philipp. Das weiß ich. Du bist viel rumgekommen.
Ne, es ging. Also ich bin ja Sonntag schon wieder los. Also Sonntag war ich in Bella Italia und bin dann Dienstag auch zurückgekommen, Montag zurückgekommen. Und ich kann es immer nur wieder sagen, Marcel, ist der Finger oben, muss man es loben. Und ich kann es immer nur wieder loben. Und das ist immer, wenn ich mit Ryanair fliege, immer pünktlich. Ohne Probleme. Und was ich mich frage, weißt du, was es, glaube ich, so gar nicht gibt an Menschen an Flughäfen, die umbuchen am Flughafen vor Ort, am Schalter, weil du kannst bei Ryanair, konnte ich mit meinem Tarif, also ich bin super Premium geflogen, hat gekostet von Bologna nach Berlin, ich glaube 120 Euro. Und damit hatte ich das Recht, umzubuchen, sogar am Flughafen noch. Okay. Und dann dachte ich mir, cool, ich habe jetzt noch eine Stunde 15, bis losgeht, also das schaffst du. Und 40 Minuten vorher kannst du machen, dann bin ich da an diesen Schalter, hab der Frau das erklärt, was ich mache, und dann sagt sie, ah, sie. Und dann holt die da erstmal einen Ordner raus, mit einlaminierten Folien, setzt ihre Brille auf, und dann ging's los. Nummer 1. Schritt 2. Nummer 3. Ah, now I need your credit card.
Oh. Tiet. Okay.
4, 5, und hier hast du dein Ticket. Aber sie wusste gar nicht, wie es geht. Also sie musste sich erstmal reinlesen, hat aber wunderbar geklappt. Und klar, man fliegt mit einer Boeing-Maschine. Da kriege ich ja immer gleich ein bisschen Panik. Also ich bin froh, dass ich hier bin.
Ja, wir alle sind
klar. Aber nichtsdestotrotz, ja. Also Ryanair habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
Nee, außer, ich sag mal, eine wackelige Wand. Aber ansonsten, also da war so ein bisschen, da konntest du die Wand ein bisschen verschieben. Aber das war nicht schlimm, weil man konnte nicht durchgucken. Das ist das Wichtigste. Und
also sind wir angekommen. Großes Lob an Ryanair. Da kann sich die Lufthansa meines Erachtens nach eine gehörige Portion abschneiden. Und ja, sonst Homeoffice, gestern golfen in Dresden. Schöne Abendveranstaltung noch gehabt. In Kooperation haben 2 Golfprofis einen Vortrag gehalten. War kostenlos, aber nicht umsonst. Ja, haben sie von uns abkopiert. Mhm. Gab aber Schnittchen und Getränke. Bei uns beiden gibt es ja nur Getränke. Alles umsonst. Leider. Und weißt du, wer es ausgerichtet hat? Mercedes. Mhm. Und das ist natürlich schlau, ja, weil du holst dir ja schon die Kundschaft rein. Ich habe gestern ein Auto gesehen für 260.000 Euro. Ein Maybach war das.
Wollte gerade sagen, Maybach wahrscheinlich.
Unfassbar. Hm. Aber puh, es scheint Leute zu geben, die sich sowas kaufen.
Ja, aber da sitzt meistens hinten, ne?
Ich fand den Kofferraum ein bisschen klein.
Ja, siehst du? Da passt nicht so Golfgepäck rein. Nee. Ist ja blöd, ne?
Aber das ist natürlich, ja, war lustig, hat Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich natürlich hier am Freitagabend um 18.43 Uhr hier mit dir zu sein, über unsere Top 4 Aktien zu sprechen. Und ich möchte als allererstes natürlich allererst mal recht herzlich einladen. Kommt super gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. rege Beteiligung. Wir sind schon über 100 Leute, Damen und Herren.
140.
Und was richtig viel, viel Spaß macht, ist natürlich auch die Watchlist. Diese Watchlist werden wir heute natürlich wie immer wieder für euch besprechen und auch auf YouTube zeigen. Das heißt, jedes Unternehmen, welches wir hier im Podcast besprochen oder besprochen haben werden, kann man das so sagen, wird von uns fundamental gecheckt, ob es was wäre für unseren Fonds. Aber wir haben natürlich auch eine Community-Watchlist, Marcel. Und die werden wir am Ende auch nochmal uns kurz angucken. Also was ist da? 52 Wochen tief, was ist hoch? Wie sind die qualitativ hochwertigen Punkte? Und wenn auch du möchtest, dass dein Unternehmen mit auf dieser Watchlist ist, obwohl du nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, ganz wichtig, schreib doch mal bei YouTube in die Kommentare, hey, schaut euch doch mal die Aktie von ThyssenKrupp an, zum Beispiel. Und dann zack, nächste Woche ist die Aktie schon dann auch mit drauf. Wie war es denn bei dir eigentlich bis jetzt die Woche?
Ja, ich habe sehr viel gearbeitet, bin auch sehr viel unterwegs, war direkt im nördlichen Bayern unterwegs und das hat auch
da bin ich Montag.
Spaß gemacht, mal wieder was Neues zu sehen, ja, mal ein bisschen außerhalb der sonstigen Touren, aber natürlich gab es auch viel, viel, viel zu lesen, denn die Quartalszahlsaison ist ja so richtig losgegangen diese Woche. Und da möchte man natürlich hier und da auch natürlich auf Anraten unserer Community auch auf die einzelnen Positionen eingehen, natürlich auf die wichtigsten und vielleicht auch die ereignisreichsten, jetzt nicht die, die einfach keine Bewegung fabriziert haben.
Ganz wichtig, bevor wir jetzt starten, auf jeden Fall Video stoppen, Disclaimer durchlesen, weil alles, was wir hier erzählen, ist definitiv falsch. Könnt ihr auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und Marcel, wir nutzen jetzt natürlich auch bei die X-Station für die Quartalszahlen von unserem Werbepartner, nämlich heute XTB. Und XTB hat einen Report rausgebracht über die US-Wahlen, 17 Seiten lang. Und das Coole ist, man muss da noch nicht mal Konto eröffnen. Man meldet sich einfach nur an mit seiner E-Mail, ja, und dann kann man es auch schon kostenlos, aber nicht umsonst runterladen. Ganz interessante Geschichten, wichtige Themen natürlich, die aktuell besprochen werden. Russland, Ukraine, Israel, Hamas, China, Taiwan, Kryptowährung, Klima, Rohstoffe, die Notenbanken werden besprochen, aber natürlich auch die Märkte wie Öl und Gold. Und ich glaube, auch potenziell betroffene Aktien von diesen ganzen Themen. Und da spricht man zum Beispiel über Coinbase, Intel, Apple, General Dynamics, Enphase, Ford, Appwire. Also vieles Spannendes mit dabei. Man kann es sich auf jeden Fall mal, ich glaube, es ist so ein schöner kleiner Schmöker. Und hier für euch, von unserem Werbepartner kostenlos, aber nicht umsonst zusammengestellt. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir zeigen euch jetzt natürlich gleich dann auch die wunderbare X-Station. Und für dich als Charttechniker, für die Analysen ist doch super, oder?
Ja, absolut. Top, eine Top-Lösung. Also gerade auch da für Trader super geeignet. Auch wenn man direkt loslegen will, das kann man natürlich auf der X-Station 5 direkt machen. Und dahingehend natürlich super. Und für alle diejenigen, die längerfristig unterwegs sind, ist das natürlich trotzdem eine schöne Hilfe, um zu sehen, wann ist ein guter Einstieg, wann ist ein guter Ausstieg, vielleicht auch mal irgendwann. Und dahingehend ist das natürlich immer ein echter Vorteil, dass man hier wirklich auch mal draufschauen kann und natürlich dann auch alles in einer schönen Übersicht, die man sich selber so ein bisschen managen kann.
Dann springen wir jetzt auf deinen Monitor und du erzählst uns mal heute was zu dem ersten Unternehmen.
Ja, genau. Also bevor ich hier auf den Chart eingehe, würde ich erstmal auf die Zahlen eingehen und zwar von United Health Group. Philipp, da waren wir ja alle gespannt, wie sich das entwickelt, denn bekannt ist ja, dass die Branche so ein bisschen ein Problem hat mit den hohen medizinischen Kosten und so war es auch bei United Health Group. Aber man hat im Gewinn deutlich überperformen können und auch im Umsatz konnte man mit 100 Milliarden US-Dollar Umsatz in dem letzten vergangenen Quartal noch 9% im Jahresvergleich zulegen. Das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr. Und hier muss man schon sagen, ziemlich beachtlich, denn die Aktie ist ja trotzdem runtergekommen mit 10% nach, eigentlich schon vorbörslich ging es da abwärts, einfach schon deswegen, weil die medizinischen Kosten eben auch hier wieder recht hoch waren und da eben die Quote höher war als zuletzt. Die ist nämlich von 82,3% eben jetzt höher gegangen auf 85,2%. Und das ist etwas, was natürlich die Anleger nicht so gerne hören, obwohl das Gesamtergebnis trotzdem sehr gut war. Und das ist schon eine spannende Geschichte. Insgesamt muss man sagen, trotzdem super performt. Starkes Quartal für die schwierigen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen da hat. Und man muss auch sagen, besser als der Wettbewerb. Also alle anderen haben, und das hat auch Elevance Health die Woche gezeigt, um da kurz drauf zu kommen, die haben einen deutlich geringeren Gewinn gehabt, zum Beispiel die haben 12% ist die Aktie eingeknickt. Wenn der Gewinn, auch der ausgewiesene, dann schon geringer ist, ist das natürlich schon mal nicht sehr gut, weil die sogar eine medizinische Kostenquote von 89,5 haben, also auch nochmal mehr als 4%. Da wurde sogar die Prognose gesenkt. Centene und Molina Healthcare sind dann ebenfalls mit abgerauscht, ohne Meldungen zu bringen. Also auch da wird es direkt in Regress gezogen. Und einer bleibt eigentlich relativ stabil, und zwar United Health Group. Auch wenn sie kurz runtergekommen sind, stehen sie an sich stark da. Sie haben eben auch mit Optum noch eine schöne, ein zweites Standbein, was eben hier doch auch mithält. Und insgesamt hat man den Ausblick sogar, wenn man das bereinigt, sogar angehoben. Und das ist schon eine sehr große Stärke des Platzhirsches. Ja. Sind ja die größten auch in diesem Sektor. Und da bin ich ganz froh, auch bei den Branchen, die da dabei zu sein, einfach weil man hier sieht, dass sie doch gewisse Vorteile ausspielen können, die andere wiederum nicht ausspielen können. Und das ist stark. Wenn man uns jetzt mal auch den Chart dazu anschaut, ist es auch so, dass die Aktie erst vor kurzem ja ausgebrochen ist auf ein Allzeithoch und seitdem ist die Aktie so ein bisschen, ich sag mal, relativ stabil verlaufen. Dann kam eben jetzt diese Rücksätze aufgrund der hohen medizinischen Kosten und da ist die Aktie nochmal zurückgefallen auf die $566, auf die $560, ne, da war so die Unterstützung und dann ging es eigentlich auch recht schnell wieder drüber und das ist so das alte Hoch, das heißt, hier ist der Aufwärtstrend weiterhin top intakt und so nach und nach wird sich sicherlich die Aktie so ein bisschen beruhigen müssen auf diesem Momentum und dann so langsam kann es wieder Richtung Allzeithoch gehen. Wenn ich nicht schon dabei wäre, Disclaimer war, ich bin investiert, wäre ich jetzt tatsächlich bei den 10% Rücksetzer rein, weil ich ihn fast für übertrieben hielt oder gehalten habe. Hat auch der Markt so gesehen, weil es dann wieder ein Stück weit nach oben ging. Und insofern sieht man auch hier ganz deutlich, dass es eben eigentlich überhaupt nicht so dramatisch einzubrechen hat. Ne? Also man sieht es ja nochmal in diesem Chart, die 558 sind die Unterstützung, die am Ende auch gehalten hat mit allem. Ne?
Also ja, top. Schauen wir uns mal die Kennzahlen basiert an. Also die Bruttomarge und die operative Marge sind nicht höher, als so die Vergleichswerte unserer Watchlist haben. Ist natürlich, wir reden hier von Milliardenumsätzen, ja, im dreistelligen Bereich. Und da kommen sie trotzdem auf eine operative Marge von 8,8%. Dafür ist aber die Gesamtkapitalrendite, die Return on Invested Capital, bei 16,89. Das ist schon sehr stark. Die Interest Coverage, also die Möglichkeit, Schulden zu begleichen mit dem EBIT, liegt bei 9,97, das ist solide. Sie haben eine mega Cash-Conversion, 114,75%, also des Gewinnes können sie in Free Cashflow verwandeln, das ist richtig stark. Und die Earnings Yield, also das ist sowas, was manche Investoren sagen, das ist die gefühlte garantierte Rendite, die man eigentlich immer so erwarten darf von so einem Unternehmen, liegt bei 4,26%. Auch stark. Jetzt sagt unsere Watchlist natürlich aktuell uninteressant. Warum? Trotz des Rücksetzers sind sie gerade mal nur 7,53% vom 52-Wochen-Hoch entfernt und 22,91% vom 52-Wochen-Tief. Also es ist kein Messer, was am Boden liegt. Das muss man ehrlich sagen. Es ist eher so ein kleines, ich habe es wieder aufgefangen.
Ja, es zeigt ganz deutlich, wie stabil dieses Unternehmen ist. Das ist ja das, was besonders ist auch, dass sie eben nicht enorm einstürzen. Da muss ich bloß mal den Chart von Humana gegenüberstellen. Das ist natürlich ein Unterschied, den man hier sieht. Und deswegen ist auch die zukünftige Prognose für United Health einfach viel besser als für Humana, weil da natürlich ganz andere, offensichtlich ganz andere Kräfte wirken, unternehmensseitig.
Nichtsdestotrotz ist die Aktie, Marcel, nichts für unseren Fonds, weil die Interest Coverage, also wir wollen ja möglichst Unternehmen, die noch viel weniger Schulden haben, aber sie können damit gut leben. Also das ist ein fundamental starkes Unternehmen, aber wir wollen ja noch Unternehmen, die noch nicht so stark verschuldet sind. Okay. Ja, auf der Quote. Deswegen, ich streiche sie schon mal durch, aber du kannst gerne mit dem nächsten Unternehmen schon weitermachen.
Ja, LVMH war natürlich auch im Fokus diese Woche. Man muss sagen, auch hier die Aktie zeitweise 7% unter Druck. Hier liegt es daran, Umsatzrückgang von 3% im abgelaufenen Quartal. Und der Grund hier wurde vom Unternehmen auch genannt, denn das war der stärkere Yen, der in Japan zu einem geringeren Wachstum führte. Und das hat hier doch eine kleine Lücke gerissen. Offensichtlich ist in Japan doch einiges an Geschäft da verloren gegangen. Das 9-Monats-Ergebnis, was ja jetzt im Prinzip gemeldet wurde, waren 60,8 Milliarden Dollar. Das ist 2% unter dem vom letzten Jahr. Weine und Spirituosen liegen mit minus 11% deutlich unter dem Niveau vom letzten Jahr. Und Mode und Leder waren eigentlich in etwa auf dem Niveau vom letzten Jahr. Also muss man auch sagen, da sieht man erstmal, was so ein bisschen eingebrochen ist. Die Erholung der Aktie wurde natürlich dementsprechend auch vertagt, das muss man einfach so sagen. Es ging, wie gesagt, ein gutes Stück nach unten und auch hier würde ich nochmal auf die X-Station kommen. Die LVMH hat diesen Rücksetzer hingenommen. Jetzt ist es zum Glück schon wieder raufgelaufen auf die, ich sag mal, auf das alte Niveau vor dem Rücksetzer. Man kann es ganz gut sehen und jetzt wird es spannend, ob sie sich eben hier auch weiter etablieren, ob es vielleicht auch schaffen, da so nach und nach den Turnaround zu schaffen. Denn tendenziell, der Ausblick war jetzt auch nicht bombastisch, aber man muss auch sehen, dass die Zinsen schon sinken und durchaus auch da wieder mehr Kaufkraft entsteht, wenn die Wirtschaft wieder ein bisschen belebt ist. Und das wird LVMH sicherlich früher oder später auch vor sich haben.
Klar. Wir waren bei unserem Fonds investiert und das zeigt natürlich auch hier, wie sind wir natürlich ganz anders aufgestellt als unsere privaten Depots, weil wir haben die Aktie, ich gucke gerade, am 19.07.2024 für 687,10 € verkauft. Also wir sind aktuell noch unter dem Verkauf, also das heißt auch für uns, der Verkauf war tendenziell richtig. Die Aktie ist natürlich trotzdem fundamental ein Brett, ja. Bruttomarge fast 70%, Nettomarge über 25%. Die Kapitalrendite liegt bei 19,42%, die Interest Coverage bei 23,19%, die Cash Conversion bei 70% und auch hier wieder die Earnings Yield von 4,83%. Und ich könnte mir vorstellen, Marcel, dass wir auch mit dieser Earnings Yield von 4,83%, dass wenn man jetzt bei LVMH einsteigt, dass man das langfristig auf jeden Fall kriegt. So gute 5%. Ich muss mich noch korrigieren, United Health sind wir in unserem Fonds auch noch investiert.
Ja, sind ja noch drin. Ne?
Ja, genau. Also da bleiben wir auch erstmal drin. Früher waren die Kriterien noch nicht so streng, wie sie jetzt sind, aber wir sind aktuell auch bei United Health, schauen wir auch da nochmal kurz rein, in unserem Portfolio 23% im Plus. LVMH haben wir damals die Position getrimmt, jetzt sind wir plus minus 0, 2,7%. Jetzt ist natürlich die Frage, bleiben wir dabei auf dem Niveau, was sagst du nochmal charttechnisch oder macht es eher Sinn, hier nochmal Gewinne mitzunehmen?
Aufgrund der Stabilität der letzten Tage, muss man sagen, seit der Bekanntgabe. Und da hat sich ja auch, ich sag mal, eine Unterstützung gebildet, die so knapp über den 600 € oder ganz knapp unter den 600 € ging es dann doch recht schnell wieder hoch. Und da haben offensichtlich viele auch gewartet drauf, dass sie da wieder einsteigen können. Und ich glaube, dass es dann hier eine sehr gute Chancen-Risiken-Verhältnis hat, um einzusteigen oder auch dabei zu bleiben, beziehungsweise würde ich es nicht verkaufen, das ist auf diesem Niveau eigentlich fast unnötig. Ich glaube, hier sind wir gerade über dem Gipfel hinweg.
Und nachkaufen, aber so kann unsere man Position ist schon groß, ja?
Ja, kann man machen.
Hier 2,7%?
Ja, ich würde die Nachwirkungen abwarten, die diese Nachricht, diese Quartalszahl mit sich bringen. Das kann immer so ein bisschen auf Volatilität noch abzielen. Schauen wir mal, wie sich es noch entwickelt. Vielleicht haben wir die Chance nochmal auf die 594, was so im Prinzip die magische Marke war aktuell. Vielleicht können wir da nochmal drauf
loslegen. Dann setzt da bitte auch schon mal einen Alert für uns.
Ist schon.
Dass wir dann auch nachkaufen. Ich glaube, nächste Woche machen wir ja auch mal einen gemeinsamen, also einen Podcast darüber, auch mal über unseren Fonds mit richtigen Ein- und Ausstiegsszenarien. Machen wir weiter mit dem nächsten Unternehmen, wo wir auch investiert sind und sogar noch 12% im Plus. Und da bin ich auf deine Meinung gespannt, was du hältst von ASML.
Genau, ASML hat eigentlich die ganzen Halbleiterwerte unter Druck gesetzt mit den Quartalszahlen und da ging es auch für ASML natürlich 14% richtig schön runter und der Grund dafür ist recht ersichtlich und auch leicht verständlich, denn die Auftragseingänge waren weit unter den Schätzungen der Analysten und auch der eigenen Schätzungen, muss man sagen, mit minus 53% im Vergleich zum Vorquartal schon deutlich tiefer. 2,63 Milliarden Dollar sind im Auftragseingang in den Büchern drin, statt 5,4, also schon üppiger Rücksetzer. Der Nettoumsatz immerhin 20% drauf. Das muss man ja auch vielleicht mal noch honorieren neben dem Auftragseingang. Das liegt deutlich über den Erwartungen, in dem Falle 300 Millionen €. Der Nettogewinn stieg sogar um 32%. Also auch das weit über den Erwartungen. Das kann man auch so mit honorieren. Der Ausblick ist sogar über den Schätzungen, was zumindest den Umsatz betrifft. 8,8 bis 9,2 Milliarden Euro sollen da unterm Strich stehen im Q4. Die Bruttomarge von 49% bis 50% liegt etwas unter den 50,5%. Und insofern muss man sagen, eigentlich alles halb so wild. Nur die Auftragseingänge spiegeln natürlich erstmal so ein bisschen die Skepsis wieder, die da ist. Und da ist natürlich der Markt verunsichert. Wie geht es jetzt hier weiter? Und ASML sagt auch, dass natürlich die ganze Halbleiterbranche selber gerade sich zurückhält. Außer bei KI. Also alles, was KI ist, rüstet auf und da sind die Halbleiterwerte natürlich voll mit dabei und investieren auch, aber alles, was so die, für die normalen Laptops, für all das, was so Smartphones, Automobil, da ist die Bremse drauf und das merkt natürlich ASML auch, weil die Unternehmen eben nicht investieren, keine neuen Fabriken bauen, keine Kapazitäten ausweiten und deswegen, glaube ich, hat man hier ein gutes Potpourri von Ursachen, aber man muss sich ja, man muss es mal einordnen, glaube ich. Es ist wichtig, das im Kontext zu sehen, denn es klingt zwar schlimm, 2,6 Milliarden nur im Auftragseingang, aber nichtsdestotrotz geht es ja hier schnell. Das ist ja auch immer so ein Quartal, da kommt mal so eine große Buchung rein. Das ist immer noch völlig in Ordnung. Die Ziele sind ja trotzdem noch da. Es ist ja nicht so, dass sie nur 2,5 verdienen werden oder 2,6, sondern gehen ja trotzdem auf 8,8 bis 9,2 Milliarden Euro. Also hier ist auch noch viel in der Pipeline. Hier kann es auch schnell wieder nach oben gehen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist dieser nächste Zyklus, der ja da ist für die nächsten ganzen Laptops, für all die Sachen, die, mal abgesehen vom Automobil, hier wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Aber hier sieht man ja auch, dass man nach wie vor ein Upgrade hat, gerade mit dem Thema KI, wird sich das auch runterziehen in die Smartphones, in die Laptops hinein. Und dann springt auch hier die Nachfrage wieder an. Ich bleibe sehr optimistisch für ASML, würde aktuell trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde sie auch mal hier an der X-Station aufmachen.
Ich würde sie auch tatsächlich in unserem Fonds gerne die Gewinne sichern. Weil sie haben schon gesagt, sie gehen davon aus, dass nächstes Jahr machen sie nur noch 20% ihrer Umsätze in China. Ich bin mir nicht sicher, ob man international so schnell diese Fabriken hochzieht mit den Geräten. Und Marcel, wir sind, und das finde ich doch einfach auch ganz gut, gerade 12% im Plus. Und wir haben eine große Position mit 5% unseres Depots. Und ich weiß nicht, ob ASML, auch hier müssen wir eine kurz- bis mittelfristig natürlich das bei diesem Fonds auch betrachten, ob die in der Lage sind, in den nächsten 12 Monaten den Markt zu schlagen.
Ja,
da hast oder du, ob wir nicht was Besseres finden.
Da hast du einen guten Punkt. Auch ein schöner Einstieg jetzt für den Chart so an sich. Hier muss man schon sagen, erstmal eine Unterstützung, die bei 664 Euro war. Bei Euro ist. Und die ist ja gerissen. Da ging es ein Stück weit runter. Jetzt hat sich die Aktie wieder von unten an an diesen Widerstand herangekämpft, was natürlich dazu führt, dass man jetzt sehen muss, ob man wieder diese Kursmarke halt zurückerobern kann. Wenn ja, ist das ein gutes Zeichen, um zumindest da wieder Kursgewinne in auch naher Zukunft zu sehen. Wenn nicht, ist hier ein Abwärtstrend eingeläutet. Also insofern muss man hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch, dass die nächsten Wochen hier natürlich noch ein bisschen schwierig sind, um da genaueres zu sagen. Aber es bleibt natürlich hierhin auch spannend, ob man das so halten kann. Also ich bin selber ja auch investiert mit einer kleinen Position, würde es aber jetzt hier noch nicht über den Daumen brechen, ne? Dass man jetzt einfach noch ein bisschen wartet, wie sich jetzt diese nächsten.
Und was machen wir in unserem Fonds?
Ja, jetzt verkaufen finde ich halt auch fast schon ein bisschen unglücklich. Da hätte man auch eher auf die Idee kommen können.
Habe ich dir gesagt, am Telefon hätten wir sehen
klar.
können.
Ja, hellsehen ist halt auch nicht. Ne?
Aber 12% haben oder nicht.
Ja.
Ich glaube, wir würden was Besseres finden.
Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Also für etwas, was für einen gerade nicht diese Baustelle vor sich hat. Ne? Was heißt Baustelle? Das ist wirklich, also man muss es...
Eine kurzfristige Baustelle.
Es ist eine kurzfristige Baustelle, eine kleine Bremse, die durchaus hier eine Rolle spielt, aber nicht zu vergleichen mit Problemen, wie es vielleicht eine Intel hat oder so.
Nein,
das ist weit weg und da reden wir von ganz anderen Sphären. Gut. Aber das nur zur Einordnung, weil sonst wieder natürlich die Leute sagen, ASML ist doch so ein Dauerläufer. Und ja, das bleiben sie auch. Also
wir können da auch später wieder einsteigen.
Aber wer privat langfristig investiert ist, der sollte jetzt nicht die Position in Frage stellen, nur weil wir es jetzt im Fonds auch machen. Also mir ist es ganz wichtig, dass man hier nicht zittrig wird. Tolles Unternehmen, langfristig vielleicht sogar eher eine Chance zum Kaufen, gerade wenn man es sehr langfristig sieht. Glaube ich, macht man hier nichts falsch und da ist auch viel Potenzial da. Selbst die Analystenschätzungen von 1050 ist natürlich immer noch 400 Euro entfernt von dieser Analystenschätzung. Ne? Also man sieht auch, dass die Analysten da sehr bullig sind nach wie vor. Deswegen muss man hier natürlich unterscheiden zwischen unserem Fonds, der auch kurzfristig ein bisschen wirken soll und da eine gewisse Überperformance zieht und da jetzt eher nicht totes Kapital mitschleppen soll.
Dann schauen wir mal weiter.
Genau.
Und ich habe mein Abo gedowngraded.
Ich auch.
Ja?
Ja. Ich habe auch ein Werbeabo.
Ja.
Und
ich habe noch nie Werbung gesehen.
Nee.
Noch nie. Also ich gehe immer nur rein, lade mir die runter für einen Flug und habe noch nie Werbung gesehen.
Ach so, na gut, ja, das stimmt. Du hast ja
vielleicht ist das der Hack.
Das ist der Hack, ne? Einfach runterladen dann. Okay, kann man machen. Also es geht natürlich um Netflix, wer es jetzt noch nicht erkannt hat. Und hier muss ich sagen, also eigentlich wollte ich sie gar nicht mit reinnehmen, aber bei den Zahlen, Hut ab. Also wer hätte es gedacht? Gewinnseitig deutlich übertroffen mit 28 Cent je Aktie. Wirklich sehr stark. Umsatz mit fast 10 Milliarden mittlerweile, auch fast ein Meilenstein hier erreicht. 15% Wachstum auf Jahressicht, auch top. Und man muss sagen, dass hier natürlich auch die Streaming-Mitgliedschaften weltweit gestiegen sind auf 282 Millionen. Und das hat ja eigentlich gar keiner mehr so richtig kommen sehen, dass da überhaupt noch was geht. Insofern muss man sagen, Hut ab. Sie erwarten auch für das Gesamtjahr jetzt noch 15% Wachstum insgesamt. Und auch im nächsten Jahr soll es ordentlich weitergehen. Das Werbegeschäft soll angekurbelt und ausgebaut werden. Expansion der ganzen Geschichte noch weiter in andere Länder. Und Hut ab. Auch das Ganze, die Ad-Mitgliedschaften, so wie du es einer bist und ich auch jetzt, sind 35% gewachsen. Mhm. Na klar, teilweise auch auf Kosten natürlich der normalen Abos. Und der Ausblick für 25%. gesundes Wachstum in Gewinn und Umsatz ist genannt worden. 43 bis 44 Milliarden Dollar kann man schon mal machen, denn der Konsens war bei 38,7. Also stark, weit über den Erwartungen der Analysten. Die Betriebsmarge von 28% kann sich auch sehen lassen und deswegen auch die Aktie zu Recht im Plus. Schön gestiegen, natürlich auch im Rahmen oder nach dieser Zahlenbekanntgabe. Und wenn man da jetzt mal auf den Chart schaut, auch die würde ich hier nochmal in die X-Station laden, sieht man hier ein richtig schönes Upgap. Die Aktie bricht aus oder ist ausgebrochen und geht jetzt quasi ja, auf neue Hochs. Und das sieht schon sehr bullig aus. So klar, kleine Rücksetzer wird es nochmal geben, ne? Das ist auch klar. Und dann geht es ja auch schnell wieder nach oben. Also wer da rein will, kann solche Chancen durchaus nutzen.
Fundamental ist die Aktie interessant bei der Cash Conversion, bei der Gesamtkapitalrendite, auch bei der Brutto, bei der operativen Marge. Die Bruttomarge und auch die Verschuldung natürlich, das ist so ein Knackpunkt. Du musst ja erstmal in die Vorfinanzierung gehen von solchen Filmen und Serien etc. Und das ist im Vergleich zum Cash und auch zum Earnings, sind sie doch relativ hoch verschuldet, haben eine Cash oder eine Interest Coverage von 9,29. Und auch auf dem Niveau sind sie schon relativ teuer vom KGV her bewertet. 1,62 nur noch die Earnings Yield. Also ich persönlich würde jetzt hier nicht einsteigen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Würdest du hier also aus charttechnischer Sicht vielleicht, weil du sagst, Aufwärtstrend?
Ja, also es sind eigentlich so die bulligsten Momente, ne? Du hast einfach einen Ausbruch, das sieht super teuer aus auf dem Chart.
Ja.
Aber du hast halt diese fundamentalen Daten des höheren Wachstums, was vorher nicht eingepreist war. Und obwohl die Aktie so stark schon gestiegen ist, muss man ja auch sagen, hat ja keiner mehr mit irgendwelchen Schritten gerechnet, konnten sie jetzt so outperformen. Und das ist häufig auch ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass die Aktie danach weiterläuft. Nichtsdestotrotz würde ich hier vielleicht auch sagen, ist gerade schwierig, bin ich auch nicht der größte, ja, habe ich jetzt auch nicht die größte FOMO hier einzusteigen, aber oftmals sind das die richtigen Entscheidungen. Also so habe ich Amazon gekauft und danach ist sie 100% gestiegen. Ne? Also das ist immer schwierig zu sagen, aber auch gerade auf dem Niveau, naja.
Wir haben schwierig. Eine Frage aus der Community erhalten. Sollte man lieber Sixt die Stämme oder Sixt die Vorzüge kaufen? Machen wir es kurz. Vorzüge sollte man bevorzugen, ist so ein bisschen die Regel. Da erhält man eine höhere Dividende. Außer man ist in der Lage, so viele Stämme zu kaufen, dass man hier wirklich etwas reißen könnte in dem Unternehmen.
Wenn man was reißen wollte.
Wenn man was reißen wollte, disruptieren will, muss man natürlich im Falle einer Übernahme die Stämme kaufen, weil das die Stimmrecht sind. Also das sind die Aktien mit Stimmrecht. Die Vorzüge, da verzichtet man auf das Stimmrecht und erhält eine höhere Dividende. Für kleine Aktionäre macht es auf jeden Fall Sinn zu sagen, Vorzüge, wenn ich nicht davon ausgehe, dass das Unternehmen morgen gekauft wird. Weil, sollte es zu einer Übernahme kommen, sind nur die Stämme die Aktien, die erworben werden müssen. Vorzüge gehen leer aus.
Ja, also das ist auch ganz die richtig. Risiken, die man dann vielleicht damit beachten muss. Also sprich, wenn man davon überzeugt ist, dass Sixt jetzt nicht übernommen wird, kann man die Vorzüge nehmen, man bekommt eben mehr Dividende. Auch wenn die Aktie von Stämmen stärker zurückgekommen ist, aber das muss jetzt nicht heißen, dass die auch deutlich stärker steigen. Das ist Angebot und Nachfrage. Klassisch, ich persönlich würde, glaube ich, auch mit den Vorzügen gehen. Bin es auch bisher, wenn ich bei Sixt drin war, war einfach mehr Dividende. Recht einfach und kurz gefasst.
Ja, auf jeden Fall. Das Unternehmen gehört ja der Familie Sixt, ja, das muss man auch sagen. Und die Familie Sixt, die wollen das auch nicht hergeben. Punkt.
Ja.
Wir hatten ein tolles Event.
Ja, also nicht wir. Ja, also du hattest es nicht, ich hatte es nicht, aber ich wollte es erst verfolgen, habe gemerkt, wie spät es erst ist oder wie spät es dann kommt. Es geht um das Robotaxi-Event, was letzte Woche natürlich stattgefunden hat. Wir konnten noch nicht drauf eingehen, weil wir ja relativ früh in der Woche aufgezeichnen mussten.
Ja.
Und wir sollten natürlich trotzdem nochmal unsere Einschätzung hierzu geben. Und da muss ich sagen, witzigerweise haben wir letzte Woche schon über Waymo gesprochen, über das autonome Fahren von der Google-Tochter. Und Teslas Robotaxi-Event war ja lang ersehnt, wurde ja nochmal verschoben und die Erwartungen waren dementsprechend hoch, keine Frage. Tesla präsentierte am Ende den Cybercab, den Robo-Van-Prototyp und Optimus-Roboter in der neuesten Variante. Real Robot hieß das Motto in den Warner Bros. Studios in Kalifornien und Elon Musk fuhr eben mit einem Zweisitzer, diesen sogenannten Cybercab, vor, der ganz autonom fuhr. Also da gab es kein Lenkrad, da gibt es keine Pedalen, ne? Also alles ohne Bedienelemente, außer eben diesem Tablet, was in der Mitte so ein bisschen das Symbol der Tesla-Autos ist. Verbessertes Sicherheitsniveau hat er da eben auch nochmal mit angesprochen. Geringere Kosten pro Meile, die hier wirklich sehr, sehr gering sind.
Ist irgendwie schon, 20 Cent.
Ja, ne? Wahnsinn. Ne? Man überlegt, dass man da einsteigt und dann einfach nur mitfährt. und dann noch relativ geringe Kosten hat. Das Auto soll induktiv laden. Die Produktion des Cybercabs soll 2026 in die Serie gehen. Er meinte ja auch, dass er bekannt ist dafür, zeitlich immer ein bisschen zu früh zu benennen. Also möglicherweise ist es auch ein bisschen später. Ne? Das, witzigerweise hat er es aber jetzt diesmal selber angesprochen. Man muss sich also nicht überrascht sein, wenn es dann 2026 doch noch nicht so weit ist. Und der Preis soll unter die $30,000 rutschen. Was durchaus interessant ist, weil natürlich auch das Cybercab nicht nur autonom fahren soll, sondern auch als Fahrzeug mit rauskommen soll. Mal schauen, ob das dann auch so geschieht, wie er sich das eben vorgestellt hat. Bei dem Robo-Van, das war wirklich so ein bisschen Überraschung, damit hat eigentlich, glaube ich, keiner gerechnet, habe ich zumindest noch nichts davon gehört vorher, auch in den Flüster, ne, oder auch was sich so durchsickert, ist ja auch mal so das Thema. 20 Personen passen da rein, das ist schon ziemlich viel, also quasi eine ganze Fußballmannschaft oder eine Sportmannschaft, die da Platz finden könnte, auch das natürlich voll autonom, ohne irgendwelche Bedienelemente und natürlich auch für sperrige Güter oder so, ne, wenn man sagt, ich habe irgendwas mitnehmen, was größer ist, für einen Umzug vielleicht auch, ne, dann kann man da durchaus. Also ist eine schöne Ergänzung zum autonomen Fahren, wenn das Zweisitzer mit dem Kofferraum dann zu klein ist für die normalen Fahrten, dann könnte das vielleicht eine schöne Alternative sein. Und die neueste Version des Optimus-Roboters, der soll zwischen $25,000 bis $30,000 liegen und könnte laut Elon Musk das wichtigste Produkt von Tesla sein aller Zeiten. Was natürlich daran liegt, dass dieser Optimus natürlich in der Industrie, aber auch im Haushalt oder wo auch immer eingesetzt werden kann und da natürlich, ich sag mal, ja, viel unterstützen kann, viele Arbeitsplätze sicher auch, die vielleicht gar nicht so wirklich erhaltenswert sind, auch ersetzen kann. Ne? Das muss man ja vielleicht auch mal mit erwähnen. Da, ob da jemand noch am Band stehen muss generell oder ob das vielleicht einfach der Optimus dann macht, weil das dann doch relativ einfache Aufgaben sind, wo man nicht so viel jetzt auch individuell machen kann und sich ausleben kann. Das ist dann die andere Frage. Ja, sie haben ein bisschen geschummelt, da auch bei dieser Vorstellung, ne? Das muss man auch sagen, da ist natürlich
ein bisschen geschummelt.
Ja, naja, die neueste Variante ist natürlich, also dieser Barkeeper oder was das war, das wurde so ein bisschen ferngesteuert, das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich. Ja, naja, das ist halt unglücklich. Klar, das ist natürlich blöd, wenn man das dann noch
ich habe ein so bisschen gelogen. Ein bisschen geschummelt in der Prüfung.
Davon mal abgesehen, dass der natürlich für diesen Einsatz halt noch nicht in dem Bereich eigentlich noch nicht fertig ist, ne? Nicht ready ist, das ist ja keine Frage. Das hat man damit natürlich versucht, ein bisschen zu verstecken, was jetzt rausgekommen ist. Natürlich nicht die feine Art. Aber man wollte natürlich zeigen, was ist mit dem möglich, was ist da, oder nicht? Weil würdest du es anders sehen? Also ich finde das eigentlich ziemlich cool, was da möglich ist.
Vom Hocker gehauen, weil ich habe da so gefühlt, ist mir schon klar, wo das alles hingeht.
Ja.
Also für mich war nichts spektakulär. Das war für mich so der konsequente Weg, den Tesla geht. Aber absolut. Es war jetzt nicht so für mich, dass ich da gesagt habe, ich muss jetzt die Aktie haben. Ich habe das Auto, ich bin auch zufrieden, ich werde auch wieder einen Tesla nehmen. Aber,
Autos wirst du ja sowieso nicht ins Depot holen, ne? Das ist ja klar. Nee, also genau, ich würde es genauso, und das würde ich auch so als Fazit definitiv sagen, einfach, weil es ist genau das, was in den Plan passt. Was, ich sag mal, klar, es ist zeitlich auch immer ein bisschen, ne, es fehlt auch hier dem Markt einfach die genauen Zahlen des Geschäftsmodells, wie es auch ablaufen wird. Ich glaube, man kann sich das fast ein bisschen vorstellen. Naja, die fahren autonom, du bestellst dir die Karre, das wird nicht dir gehören, du nimmst diese Fahrt von A nach B und bezahlst halt die Fahrt von A nach B und dann steigst du wieder aus und das Auto fährt weiter zum nächsten Kunden. Das ist das Geschäftsmodell am Ende. Das ist bei Waymo so, das wird bei allen anderen auch so sein, wenn es autonom fahren ist. Der Riesenvorteil ist ja für die Gesellschaft, dass sie eben nicht ein Auto kaufen müssen mit all den Kosten, die man hat.
Ja.
Also gerade da, wo es möglich ist, muss man ja auch sagen, ne, das ist ja auch eine Frage der natürlich der Region. Ne? Wie gesagt, in den USA, darum geht es ja erstmal hier hauptsächlich. Denn da dürfen autonome Fahrzeuge schon rumfahren. Das ist natürlich in Europa noch nahezu undenkbar. Alles kommt mit der Zeit.
Ich frage mich, also wenn ich jetzt so der Anwender wäre, also auf jeden Fall würde ich mit so einem Taxi fahren, aber ich glaube, es wäre mir total egal, welche Marke da kommt, Hauptsache billig.
Ja, günstig, ja, wahrscheinlich
wird günstig. Und ich frage mich, ob die Asiaten oder die Chinesen das nicht einfach besser können,
keine Ahnung,
günstiger machen.
Das ist ja der schöne Wettbewerb, ne? Das kann schon durchaus sein, dass es dann günstiger wird, dass es vielleicht auch, keine Ahnung, einen bestimmten Komfort, bestimmte Ausrüstung, bestimmte Vorteile.
Ja.
Das können wir alles noch nicht wissen, das werden wir sehen.
Aber ich hatte am Sonntag einen Taxifahrer, kurzer Exkurs dazu. Ich bin eingestiegen ins Auto, da war erstmal der Aschenbecher voll. Voll mit Asche. Dann sind wir mit 200 über die Autobahn gefahren von Leipzig Messe zum Flughafen. Ja, Motorleuchte an.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Also ich habe mir echt eingemacht. Und dann ist er noch auf einen aufgefahren und hat noch gehupt. Also er hatte ein leichtes Aggressionsproblem. Und jetzt frage ich dich, der weiß ja, wo ich wohne, was macht man? Beschwert man sich?
Ja.
Das ja, ist, ist würdest eine gute du Frage. Beschweren?
Nö, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde ihm vertrauen, ne? Aber
du würdest ihm vertrauen.
Ja, ich hoffe, ich würde ihm. Ja, also.
Der hatte seine Klamottenlagen bei mir auf der Rücksitzbank.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Rubrik für Baywatch Berlin, ne? Die Wahnsinn. Haben ja da so eine Rubrik, die das quasi klären würde. Ja,
das war richtig schwierig. Gruselig.
Aber da bin ich ehrlich, finde ich ja fast schon die Technik dann sinnvoller, da so ein Robotaxi, wo es dann automatisch läuft.
Ja, auf jeden Fall.
Und du dann deine Ruhe hast, nicht selber fahren musst. Ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft eh kommen. Und ich bin ja investiert bei Tesla, bin auch davon überzeugt, dass das die Reise in die richtige Richtung geht und bin gespannt, wie es weitergeht. Kann
ich
nur davor
ja
warnen, einzusteigen, weil Tesla letzten Endes natürlich sehr volatil ist. Ne? Das
darf ich muss nicht mal vergessen. Gucken, MSCI World?
Ja. Auch ein paar Prozent, ne?
Ich glaube sogar richtig viel. Schauen wir mal. MSCI World. Welcher ist der Beste? Das sind auch mal so Überschriften. Da haue ich mich immer weg. MSCI World Zusammensetzung. Ach komm schon. Ich finde es jetzt gar nicht so schnell. Naja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall ist da Tesla auch ein bisschen mit drin.
Ist da auch schon mit dabei. Ne? Charttechnisch kann man gleich nochmal kurz auf die X-Station 5 zu gehen.
Ja.
Hat sich die Aktie jetzt in den letzten Tagen doch schön stabilisiert über der 200-Dollar-Marke. Es steht aktuell bei 204. Und da könnte es durchaus sein, natürlich, weil so langsam dringt die Aktie wieder nach oben, so dass dann auch Platz ist Richtung 217, 230 Dollar. Also kurzfristig ist hier ein bisschen was zu holen. Aber natürlich immer nachrichtengetrieben. Ne? Hier kann es auch schnell mal wieder nach oben, nach unten gehen. Das darf man hier nicht aus dem Auge verlieren. Klar.
Wie gesagt, für mich wäre es kein Investment. Ich bin Kunde, aber Investor bin ich hier nicht. Ja. Aktiver Investor, weil, ich weiß nicht, der Tesla kann irgendwann sogar noch alleine mir wegfahren. Das ist ja noch
was kann
dann alleine mir wegfahren. Ich sage ja immer, kaufe nichts, was Räder hat, weil das rollt dir davon.
Achso, und dann fährt er selber weg.
Ja, der zischt dann richtig ab.
Ja.
Wir haben ein Feedback bekommen zum Thema weltweiter Strommix und da heißt es, weltweit ist die Kernkraft auf dem Rückzug. Der Anteil AKW-Stroms nimmt weltweit seit Jahren immer weiter ab. Von einst 17,5% im Jahr 2006 sind wir 2022 nur noch bei 9,8% und 2023 nur noch bei 9,2%. 2022 hatten wir weltweit 29,4% von erneuerbaren Energien beim Strom, 2023 30,2%. Und erneuerbare Energien übernehmen im Jahr knapp 1% vom weltweiten Strommix. Das ist ja auch gut so. Das ist ja auch richtig so, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach so, der Bedarf steigt, der Ausbau steigt natürlich auch. Somit nimmt auch, und das ist Fakt, Atomkraft wird ausgebaut weltweit. Aber es nimmt natürlich ab, weil der Rest noch viel schneller ausgebaut wird. Aber, und das ist natürlich mein Investment Case für die Atomkraft, das ist die sogenannte Grundlast. Weil, wenn die Sonne nicht scheint, dann muss ich auch hier, ich sitze ja bei mir zu Hause, Wenn die Sonne nicht scheint,
dann schalte deine SMR ein.
Dann haue ich hier meinen kleinen Atompilz im Garten an. Nein, aber sehr schön. Es ist halt so, ja, dann muss ich Strom aus dem Netz beziehen. Punkt. Ja. Und das kann ich nirgendwo anders eher machen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so ein Rechenzentrum, da liegen dann deine Netflix-Serien und dann kannst du nur noch Netflix gucken, wenn die Sonne scheint. Da will ich die Leute aber sehen. Ja. Da will ich sie sehen.
Ja, ausgerechnet da, wenn die Sonne scheint.
Beim Fressen hört's
wenn die auf. Eigentlich rausgehen sollen,
genau,
wenn die Sonne richtig. Scheint. Nee, also ich bin völlig bei dir. Das liegt, also richtig, die Statistik lügt ja nicht. Ne? Der Anteil nimmt ab. Das liegt natürlich daran, dass man in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, extrem viel, und das ist auch gut so, in die erneuerbaren Energien investiert hat, ausgebaut hat und dementsprechend natürlich der Anteil statistisch schrumpft. Absolut. Ist ja die Nachfrage nach Strom aber nicht extrem gesunken, sondern die steigt tendenziell und vor allem jetzt mit dem ganzen Thema. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir hier als Trend für uns sehen. Ne? Also dass dieses ganze Thema KI, Ausbau der Rechenzentren, dass die einen enormen, nicht nur eine Stabilität im Stromnetz brauchen, sondern auch eine höhere Nachfrage nach Strom. Und das kann man eben nicht, tatsächlich nicht mit Solar nur einfach mal abdecken, sondern da geht es wirklich um eine gewisse Stabilität, die hier natürlich auch, ich sag mal, bei kritischer Infrastruktur gegeben sein sollte. Und hier kommen ja auch die kleinen Atomreaktoren, die jetzt eben auch günstiger sind, natürlich dann auch mobil sind, muss man ja dazu sagen, ins Spiel. Und das ist natürlich ein ganz anderes Thema als diese alten Meiler, die da erstmal hochgezogen werden müssen über die Jahrzehnte und dann auch teurer betrieben werden. Darum, also das ist klar, ne? Dass die irgendwann mal so nach und nach so ein bisschen wegkommen, ist auch klar. Andererseits muss man sagen, hat man jetzt mit Microsoft gesehen, da gibt es ein ganzes neues, also ein ganzes altes Atomkraftwerk, was wieder am Netz ist, mit dem Constellation-Deal. Also hier werden auch alte Sachen wieder in Form gebracht. Und vor allen Dingen, ja, hat man auch die letzten Meldungen wieder gesehen, Amazon investiert in kleine Kernreaktoren, die SMRs. Und auch Google setzt auf diese modularen Kernenergiereaktoren. Und da gibt es ja auch einige, ich sag mal, ich will sie gar nicht nennen, weil das sind so, ja, so Hype-Aktien, die das eben herstellen. Da gibt es so ein paar, die ich alle zu heiß finde für das, was sie bisher leisten. Aber da der also wir sind ja bei den Komponenten mit dabei, bei BWXT.
Genau.
Oder eben, wenn man sagt, ich möchte lieber gleich von den ganz großen, wie Constellation Energy da Beispiel, eben mitmachen, ne? Aber auch andere.
Vistra.
Genau, Vistra, auch die auch sehr gut gelaufen sind bisher. Also ja, der Ausbau wird auch weitergehen in erneuerbaren Energien, vor allem jetzt, wenn die Zinsen wieder runterkommen. Das ist auch richtig so. Und da wird vielleicht auch und hoffentlich auch der prozentuale Anteil im Strommix natürlich wieder sinken. Heißt aber nicht, dass der Markt kleiner wird in dem Falle. Denn hier gibt es wahrscheinlich eher gerade einen Trend in die Richtung, dass der Markt größer wird.
Ganz wichtig ist natürlich auch, was so seit Jahren immer gleich ist, ist Erdöl, Kohle, das darf man, und Erdgas, ja. Das ist alles so, die machen noch über 60% der weltweiten Energieerzeugung aus. Und das sind ja so Sachen, die wollen wir eigentlich gar nicht. Und ganz ehrlich, ich habe lieber ein Atomkraftwerk, als irgendwie alles aus der Erde mit Öl zu holen oder mit Gas und solchen Sachen.
Ja.
Das finde ich persönlich schwierig. Und ich finde, man sollte, das ist ja wieder auch so ein Bubble-Denken, anstatt zu sagen, ja, die Grundlast wird heutzutage zu 60% mit Erdöl, Erdgas und Kohle gemacht. Ganz ehrlich, Leute, warum denn nicht dafür auf die Straße gehen, dass man erstmal dieses wirklich Dreckige ersetzt mit dem, wo man natürlich Endlagerung, das sind alles Themen, die gelöst werden müssen. Aber die Alternative kann doch nicht sein, ja, wir sind gegen Atomkraft, Sicherheitsbedenken, alles schön und gut, aber wir sagen ja, die Klimakatastrophe ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten und das heißt, der Mensch stirbt. Das ist doch eigentlich das größte Risiko der Welt für uns und trotzdem halten wir an Öl, Kohle und Gas fest und regen uns auf über Atomstrom. Also bitte.
Ja, es ist vielleicht auch irrational an gewissen Teilen.
Man muss, glaube ich, dann das Ganze dann betrachten. Ja.
Und was man halt dabei noch nicht denkt, ist halt das ganze Thema Kernfusion. Ne? Das ist ja auch ein Thema, wo hier natürlich noch viel mehr möglich ist und dann auch der Müll beseitigt werden kann, weil aus dem eben auch die Kernfusion stattfinden kann. Also hier ist noch viel möglich im Rahmen des technischen Fortschrittes. Klar, wird es noch dauern. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass auch da wieder eine Lösung einhergehen wird. Genau, und das muss sich dann nicht nur der Roboter machen, sondern auch hingehend auch die Aktien wieder laufen und werden. Also das
bin ich optimistisch. Also gerne kann jetzt auch jemand schreiben, Philipp, du siehst das völlig falsch.
Ja, ach klar.
Kohle, ist
ja,
okay. Gas etc. und Erdöl ist viel besser, weil. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, faktenbasiert sehen, ist Atomstrom mit der sauberste, schwierige Strom. Oder Energie, ja.
Genau, die, noch die sauberer wäre ja, wenn, ja, mit Fusion, also mit der Kernfusion, weil da gar keine Strahlung, genau, und irgendwelchen Fallout entsteht. Das wäre natürlich das Idealste, aber es ist halt noch weit, weit weg und deswegen muss man erstmal auf das zurückgreifen, was man können. Und immerhin, diese kleinen Reaktoren sind ja auch schon deutlich sicherer als diese, ja, Riesenmeiler und auch weniger anfällig. Insofern ist das natürlich auch nochmal schon ein Fortschritt, den man technisch vielleicht auch mal mit hervorheben darf.
Ne? Wenn ich uns beide so morgens im Spiegel betrachte, dann ist es auch etwas, wo ich sage, da muss man mal direkt darauf zurückgreifen, mal ran. Da muss man mal ran, bevor es richtig dreckig wird. Nämlich unsere Gesichter, Marcel. Und da kann man natürlich auch die Beauty- und Pflegeprodukte nehmen. Von einem Unternehmen, über das wir jetzt noch sprechen wollen, nämlich L'Oreal.
Hast du was hier bei dir zu Hause? Nutzt du irgendwas?
Oh, ich glaube, La Roche-Posay. Also ich nicht. Aber jemand aus meiner Familie nutzt das.
Ja, dein Kind.
Ja. Du auch?
Tatsächlich, also ja. Haargel, ne, Duschbad.
Ist das auch von L'Oreal?
L'Oreal,
ja. Nee, da bin ich geizig.
Das ist nicht, also es geht preislich.
Bin ich geizig.
Ja.
Bin ich geizig.
Was nimmst du?
Zuckerwasser. Kernseife.
Zuckerwasser.
Kernseife. Kernseife, Wurzelbürste.
Schön. Naja, ist okay. Wir sollten vor allem mal einen tieferen Einblick auf diese Aktie machen. Und das habe ich, haben wir vergessen mal. Das war schon eine Frage vor ein paar Wochen. Dein Kind kann jetzt auch mal was durchrutschen. Und insofern war die Erinnerung natürlich hier ganz, ja, ich sag mal, glücklich gewählt. Und Sie haben ja die Halbjahreszahlen schon gebracht, schon eine Weile her. Aber da nur mal, um den Stand hier zu bringen, nochmal den Hintergrund so an sich. Da haben Sie 22,12 Milliarden Euro eben schon gemacht, so in Halbjahreszahlen sind bei 7,5% im Jahresvergleich Wachstum gewesen. Das war auch gut. Und die Segmente insgesamt waren alle in der positiven Performance. Ne? Also egal, welches Segment man hernimmt, überall gab es Wachstum, sogar zweistelliges Wachstum in Europa und auch in den Schwellenländern. Die Betriebsmarge von 20,8% konnte sich sehen lassen und der Nettogewinn von 3,65 Milliarden Euro lag sogar 8,8% höher als im Jahr zuvor. Also in dem Halbjahr zuvor, muss man ja sagen, ne? Weil das war die Halbjahresbetrachtung. Jetzt kommen bald die 9-Monats-Zahlen, da schon mal vorweggenommen. Sie kommen am 22.10., also sprich in heute, Stand heute 4 Tagen. Und dahingehend kann man es natürlich erstmal abwarten, wie sich das so das letzte Quartal entwickelt hat, ob das auf die guten Zahlen des ersten Halbjahres aufbauen kann oder nicht.
Mhm.
Negativ ist hier zu erwähnen, dass der Trend gebrochen ist, Philipp.
Und wir sind weiterhin investiert im Fonds.
Ja, das stimmt, aber es ist nicht gebrochen und ist eingestürzt. Oder wir haben ja auch es ist ein sehr stabiles, sehr gut wachsendes Unternehmen, was jetzt nicht, wenn es mal einen Trend bricht, nicht gleich ins Bodenlose fällt, sondern es ist halt stabil in der Seitwärtsphase, das ist alles okay. Aber innerhalb der Seitwärtsphase ist man halt über diese Trendlinie gefallen, was natürlich erstmal kein gutes Zeichen ist. Dennoch muss man sagen, steht die Aktie ja fundamental gar nicht so schlecht da, sicherlich nicht ganz billig, was L'Oreal grundsätzlich nie ist. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich gerade sagen, abwarten, nicht direkt einsteigen. Schauen wir mal, ob sind diese Bewertungen hineingewachsen oder dass sie es schaffen, da hineinzuwachsen. Und wenn, dann kann man das durchaus in Tranchen tun und mal schauen, ob sich da wirklich ein Abwärtstrend bildet jetzt nach dem Bruch oder ob es einfach nur eine Seitwärtsphase ist, bevor es dann wieder zurückgeht in den Aufwärtstrend. Die Schwäche im Einzelhandel insgesamt wird auch von Analysten gesehen als Bär. Ne? Das ist halt einfach gerade nicht so der Fall, dass das läuft, dass man ja auch bei eben LVMH und Co. gesehen hat. Andererseits ist natürlich hier, ich sag mal, mehr Stabilität drin. Ne? Was hältst du davon? Oder was sagst du?
Also ich bin auch bei dir. Wir sind 11% im Minus. Die Aktie ist fundamental richtig stark. Wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Und ich würde auch sagen, wir halten hier weiter tapfer.
Ja, und man muss auch sagen, dieser Rücksetzer aufgrund der schwachen Zahlen von LVMH und auch von überhaupt dieser Branche hat ja kurz zu einem Abverkauf von über oder bis zu 345 Euro geführt und ist an dem gleichen Tag dann gleich wieder auf 365 hoch. Das ist prozentual schon ein schöner Turnaround innerhalb eines Tages und eigentlich ein ziemlich bulliges Zeichen. Wie gesagt, abwarten. Vielleicht ist einfach die Seitwärtsphase hier noch ein bisschen, dass sie sich weiter ausdehnen wird. Wer auf sicher gehen will und sagt, ich will den Trend erst wieder oben sehen, dann wartet halt auf 450 Euro, das ist zwar 100 Euro mehr, als die Aktie jetzt gerade kostet, aber dann weiß man, dass der Trend fortgesetzt wird und dann ist auch gut. Dauert vielleicht noch ein Stück.
Und dann hat man ja 23% mitgenommen und dann schauen wir mal, was wird. Wir haben eine Frage bekommen vom lieben Tore. Also wenn ihr Fragen an uns habt, jederzeit gerne Instagram, da sind wir für euch erreichbar. Und er hat geschrieben, ich habe beim Dieselskandal angefangen, mich mit Aktien zu beschäftigen und meine erste Aktie war VW und möchte jetzt ein wenig mehr auf langfristiges Dividendenwachstum gehen, um eine Art Rente für später zu haben.
Ja, herzlich willkommen. So machen wir es eigentlich alle.
Ja, sehr, sehr gut. Und meine Antwort wäre jetzt hier klassisch ETF. Erstmal das als Basis und dann, wenn du Disney gerne magst, kaufst du mal ein bisschen Disney. Wenn du Procter & Gamble Produkte magst, kaufst du damit, um so langfristig so an dieses ganze Thema Aktienbörse heranzukommen. Wenn ich die VW noch hätte, ich würde sie jetzt verkaufen und würde damit das Grundkapital legen für die Altersvorsorge. Ich bin, wie gesagt, ein riesen ETF-Fan als Basisinvestment und dann Aktien im Alltag, Sachen, die ich kenne, schmecken, fühlen, riechen, sehen kann, kaufen.
Ja, McDonald's.
McDonald's, da kannst du so viel, wenn du gerne Sex hast. Racket Bankesire.
Ja.
Gar kein Problem mit Durex.
Ah.
Warum?
Die Aktie ist ja fürchterlich.
Ach so, naja, aber zum Schmecken und Fühlen.
Okay, naja, wie auch immer. Also da wäre ich jetzt schon wieder oder, vorsichtig. Ja. Schaut man sich das lieber mal an. Ein guter Indikator ist immer, wenn man den Chart langfristig anschaut und der von unten links nach oben rechts zeigt, dann ist es ein gutes Zeichen für diese Aktie. Ja.
Oder also, zum Beispiel auch unsere Watchlist ist da natürlich auch nochmal für qualitativ hochwertige Unternehmen. Auch nochmal, hier sind eigentlich wahre Dauerläufer nur drauf.
Ja, man kann auch durchaus nochmal darauf hinweisen, wir hatten auch schon Dividendenwachstumsfolgen, also wo man auch Unternehmen dabei hatte, die im Prinzip eher immer wieder mal die Dividende anheben, auch wenn sie absolut noch nicht so hoch aussieht. Was natürlich immer gut drauf spielt, dass man hier persönliche höhere Dividendenrenditen erfährt über die Zeit und die Haltedauer.
Ja. Auswirkungen auf unseren Fonds. Wir haben eigentlich heute schon alles gleich live besprochen. Nächste Woche machen wir nochmal eine Folge dazu, würde ich sagen, Marcel. Mhm. Und kommen wir zu meinem Top der Woche. Mhm. Und mein Top der Woche ist die Aktie aus Deutschland. Eine deutsche Aktie, haltet euch fest. Es ist die Aktie von SAP. Und SAP hat seit Jahresbeginn seinen Kurs um 50% steigen können. Aktueller Börsenwert 258,5 Milliarden Euro. Und somit ist SAP das wertvollste Technologieunternehmen Europas und weltweit sogar das 32. größte der Welt. Und jetzt gibt es aber ein Problem, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Ja.
SAP ist zu groß für die deutsche Börse. Es gibt nämlich eine Cap im DAX. Damit möchte man natürlich nicht, dass andere Unternehmen besser laufen als Autobauer wahrscheinlich. Zwinker-Smiley. Nämlich, sobald ein Unternehmen mehr als 15% in DAX hat, muss es getrimmt werden. Und jetzt hat SAP aktuell 15,3% im deutschen Leitindex. Und das heißt, beim nächsten Rebalancing oder bei der nächsten Zusammensetzung wird SAP herabgestuft. Und das ist tendenziell schlecht für SAP, weil dann die ETFs nachziehen müssen. Und das finde ich total, da könnte man schon wieder einen Megaflop draus machen. Anstatt, dass man jetzt einen großen einfach mal durchlaufen lässt, ja, so wie was bei einer Nvidia hat, zum Beispiel in der MSCI World etc. Nein, hier wird jetzt getrimmt und die Hecke wird geschnitten, obwohl man eigentlich einen schönen Apfelbaum hat, ja, von dem man jetzt eigentlich schön pflücken könnte, der natürlich auch den gesamten DAX auch fundamental einfach nach oben hieven würde, weil das Unternehmen hat starke Margen, sie gehen voll auf die Cloud, die Strategie auch geht auch vom Management, der Richtungswechsel. Aktuell sind sie bei der Kapitalrendite und auch beim Punkto Verschuldung nicht sehr stark, das muss man zugeben. Sowie die Earnings Yield ist auch nicht perfekt. Die Cash Conversion liegt bei 90%. Aber trotzdem, es wäre jetzt nichts für mein Depot. Aber Hut ab, SAP, finde ich toll, dass wir ein deutsches Unternehmen an der Spitze in Europa haben.
Ja, wie lange hat das gedauert, dass die Aktie einfach sinnlos zwischen 80 und 120 hin und her gedonnert ist? Das war super nervig. Also, ja, es wurde jeder belohnt, der diese Aktie gehalten hat. Für mich war es nichts, weil, ich habe da tatsächlich jetzt wenig Ambition gesehen. Aber schön, dass es so gelaufen ist und dass wir dann doch so ein bisschen, ja, einen echten Platzhirsch haben. Kann man sich eigentlich drüber nur freuen, ne? Das ist ganz klar. Mein Top der Woche, und das muss ich so sagen, waren die besten Quartalszahlen dieser Woche. Mhm. Und das war von Taiwan Semiconductor. Hut ab, was ein Ergebnis. Und das hat dann die Chipbranche wieder ein bisschen in Fahrt gebracht. 36% Wachstum. Philipp, das ist schon ziemlich stark auf Umsatzseite, stark, auf dem Niveau, wo das Unternehmen operiert, mit 23,5 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Sehr stark, 210 Millionen US-Dollar über dem Ergebnis oder über den Erwartungen. Im Gewinn auch deutlich drüber. Man sieht auch vor allen Dingen die Auslieferungen der immer besser werdenden Chips. Die nehmen zu, gerade auch die Hightech-Chips nehmen zu. 12% hat die Aktie gemacht, auf neues Allzeithoch. Ja, der Ausblick ist in Summe positiv.
Ja.
Das Unternehmen erwartet Investitionsausgaben im kommenden Jahr, die nicht nur auf dem Niveau von 2024 liegen sollen, sondern sogar noch viel höher liegen. Und hier ist die KI wieder der Treiber, denn Taiwan Semiconductor profitiert natürlich auch davon, gerade als, ich sag mal, Schaufelhersteller fast schon, muss man sagen, bevor das Ganze alles so veredelt wird. Also Hut ab, sie haben auch ganz klar gesagt, nein, wir wollen nichts vom Foundry-Geschäft von Intel übernehmen. Das ist uns nichts. Das ist auch eine schöne, klare Aussage, gefällt mir auch sehr gut. Und deswegen zu Recht mein Top der Woche, wer investiert ist und das Risiko Taiwan hier ja eingegangen ist. Hut ab, wurde belohnt bisher, kann man einfach nur Chapeau
starkes sagen. Unternehmen. Das wird interessant, wie das irgendwann mal so ausgehen wird. Hoffentlich nie, ja. Kommen wir zum Einflop der Woche und das ist ein Penny Stock und das ist die Aktie von Lilium und sie schlägt heute mit 47 Cent, gibt es die Aktie im Moment zu haben. Und der Markt spricht Bände, es war ja mal ein Speck und die Aktie stand allein vor, ja, 2022 war sie noch bei 3 Euro. Was machen sie? Flugtaxis und sie betteln jetzt gerade um Geld, nämlich um unser Geld, nämlich das von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern wollen sie haben. Das Land Bayern hat schon mal gesagt, sie würden 50 Millionen an Kredit geben und jetzt soll der Bund sich noch mit 50 Millionen beteiligen. Und jetzt hat man sogar noch über 600 CEOs, Gründerinnen und Gründer gefunden, die das sogar noch befürworten würden. Das ist ja schon frech. Also alle Gründerinnen und Gründer in Deutschland, alle CEOs sagen eigentlich, wir haben zu viel Bürokratie, zu viel Staat, wenn du sie öffentlich hörst. Und jetzt unterschreiben die so eine Scheiße. Ja, und das kann ich einfach nicht anders sagen. Du hast hier einen Scheißhaufen, einfach liegen, 47 Cent die Aktie. Und dann heißt es, ja, das könnte Technologieführerschaft sein. Nein, wenn der Markt überzeugt wäre, und der Markt hat eigentlich immer recht, dass die Technologie hier die beste ist. Und deswegen steht auch eine Tesla ganz oben, ne, Nvidia ganz oben in ihren Bereichen, weil der Markt davon ausgeht, es sind die Besten. Aber Lilium mit 47 Cent sind nicht die Besten. Und man kann doch nicht, sie sagen selber, sie brauchen mehr als 100 Millionen, weil erst in 2 Jahren soll das alles funktionieren. Aber nein, komm, wir haben noch 315 Millionen Market Cap.
Ob True Crime, Comedy oder News. Hör, was du willst, so viel du willst. Mit Aldi Talk streamst du jetzt endlich unendlich. Denn du kannst so oft du willst Daten kostenlos nachbuchen. Und das ohne Vertragsbindung. Hol dir die neuen Aldi Talk Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Aber nur bis zum 30.06. Jetzt in deiner Aldi Filiale oder in der Aldi Talk App. Aldi. Gutes für alle.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7.000 Aktien, 4.000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Nein, nein, nein. Und das Allerfrechste ist ja, sie sagen ja, sie sind ja noch in den Niederlanden gelistet. Sie sind ja gar nicht in Deutschland. Und das sind alles so Punkte. Und jetzt wollen sie wieder das Geld des dummen Deutschen. Sie könnten eine kanadische Aktie sein. Das wirklich. Nein. Also irgendwann sagt Lilium noch, wir haben Lithium gefunden. In Holland. Also nee, mich regt das richtig auf.
In Holland.
Und diese Menschen, die das unterschreiben, die sollten sich schämen. Wirklich, weil die alle, sage ich dir ganz genau, das sind alles Leute, die eher die FDP wählen und die eher wirklich für weniger Staat und weniger Bürokratie sind. Und jetzt sagen sie, und auch dass überhaupt Venture Capitals, ne, das, natürlich, das ist deren Job, aber die posten dann alle bei LinkedIn, oh ja, wir haben schon so viel Geld investiert. Und auch Frank Thelen hat die Scheiße gepostet und Frank Thelen hat den Großteil seiner Anteile auch verkauft. Und das ist einfach nur noch frech. Man will hier nur noch dummes Geld einsammeln. Puh, ich habe fertig. Ich glaube, mein Punkt ist angekommen.
Ja, Ja, genau. Also klar, man könnte jetzt argumentieren, das ist vielleicht eine Zukunftstechnologie, wo wir endlich mal eine große Rolle spielen könnten.
Genau.
Mag sein. Das würde ich sogar so mit sagen, okay, kann man als Argument zumindest annehmen und verstehen. Aber dann nach dem Start zu rufen, also generell.
Dann sollen sie die Aktie kaufen. Sollen diese 1000 Leute, die
genau, das so geschrieben haben. Genau, das ist ja der Punkt.
Ne? Für 100 Euro oder für tausende Euro, 10.000 Euro jeder die Aktie kaufen, der Kurs, der wird hochspringen. Und dann kann man eine schöne Kapitalerhöhung machen und alle verwässern.
Genau. Also das ist genau der Punkt, wenn sonst kein privater Investor sich hier finden würde, das also Unternehmen bei Laune zu halten, am Leben zu halten und dann zu versuchen, dieses Geschäftsmodell endlich auch in die Marktreife zu drücken. Warum soll es denn der Staat tun? Also warum soll der Staat da der bessere Investor sein? Das ist natürlich Quatsch. Also das ist wirklich Dump Money. Und da bin ich froh, dass das abgelehnt wurde.
Ist
macht
das
überhaupt keinen schon Sinn. Fest. Und da ist das sogar schon ein grünes, es ist ja schon ein grünes Unternehmen, muss man ja sagen. Ne? Man hat, verbrennt jetzt nicht viel, es wäre eine Zukunftstechnologie gerade für die Städte. Aber am Ende des Tages, wenn sie es nicht selber schaffen, dann sind sie auch nicht. Staatsinvestitionen sind immer ein Fehler. Es gibt noch schlechtere Projekte, wo man investieren kann, wie Galeria und Co. Da haben wir schon ordentlich sinnlos viel Geld verbrannt. Bei Lilium wäre es wahrscheinlich auch ein ganz anderes oder kleineres Volumen gewesen. Trotzdem gut, dass wir es nicht machen. Wir sollten es aber auch so gleich fix machen für all die anderen. Es bedarf keiner Staatsinvestition, wenn man jetzt nur retten soll. Ne? Das ist nicht die Aufgabe des Staates, Unternehmen zu retten. Und auch bei kritischen oder vielleicht zukunftsfähigen Unternehmen, wie auch immer. Es ist auch vor allem nicht wettbewerbsgerecht. Es ist vor allem auch nicht fair. Und ich glaube, da sollte das als Entscheidung so weiter stehen bleiben. Der Flop, absolut zu Recht. Ich frage mich halt wirklich, warum da kein privater Investor irgendwo was findet. Ne? Also es muss schon so unattraktiv sein und sich dann hinzustellen und sagen, Mensch, ihr kauft doch mal alle oder ne, lass mal hier den Staat bezahlen. Ist schon irgendwie wirklich schlecht.
Meine Spekulation diese Woche, Lilium wird unter 47 Cent stehen. Ende des Jahres. Ja,
ich glaube, da mache ich gleich mit. Ich glaube, sie werden die Insolvenz anmelden dieses Jahr.
Okay.
Okay, okay, dann auch das. Es ist schade tatsächlich, also ich will das nicht schön finden, also dass es nicht falsch rüberkommt.
Na, auf gar keinen Fall.
Nein, also ich würde mir wünschen, dass das Unternehmen natürlich super erfolgreich ist, aber dann natürlich aus den normalen Gegebenheiten, wie es jedes andere Unternehmen auch machen muss. Und das ist eben hier nicht der Fall. Mein Flop der Woche, da halb so wild im Vergleich zu Lilium zumindest, eigentlich auch schon fast hart im gleichen Atemzug zu nennen, aber Jenoptik, Mensch, das war keine gute Woche für das Unternehmen. Über 15% wurde hier eingebüßt und das hat eine Ursache, und zwar die Gewinnwarnung bei ASML. Das hat dazu geführt, dass Jenoptik hier ganz schön unter Druck geraten ist, denn sie sind ein doch wichtiger und großer Zulieferer für die Niederländer. Und die enttäuschende Prognose für 2025 setzt hier eben auch bei Jenoptik ganz schön zu. Und einige Chiphersteller selber, die verschieben mit diesem Neubau, wie schon gesagt, ne, die schwache Nachfrage im Bereich der Chips außerhalb der KI ist hier natürlich ein Grund auch. Stifel, das Investmenthaus, strich sogar die Kaufempfehlung und sagt auch hier, dass das Umfeld sich deutlich verschlechtert hat, und Jenoptik selbst bestätigt im August ja noch die Jahresziele, und ich befürchte, und der Markt nimmt es ja auch, glaube ich, vorweg, dass hier vielleicht noch was, naja, Überraschendes im negativen Sinne kommt, also sprich vielleicht nochmal eine Senkung der Prognose für das laufende Jahr. Es bleibt ein Schlüsselgeschäft für Jenoptik, das hat ihnen auch viele lange Jahre gut getan, ne? Also dieses Photonik-Segment macht 4/5 des gesamten Umsatzes vom Unternehmen, das ist schon viel.
Wahnsinn.
Bedeutet eher, also sie sind natürlich auch in anderen Branchen tätig als Halbleiter, ne? Das ist keine Frage. Dieses Photonics-Segment hat beliefert eben vieles, aber eben vor allen Dingen auch genau dieses Halbleiter-Segment, um eben mit optischen Elementen dann das ganze Thema ja auch produzieren zu können. Und das ist eben zum einen eine Chance, wenn man sagt, ich will ein Qualitätsunternehmen aus der zweiten Reihe, die gerade ein bisschen Bauchschmerzen haben, kann ja morgen auch, übermorgen auch schnell wieder vorbei sein, könnte man es als Chance sehen. Gerade auch in der Seitwärtsphase, wo sich die Jenoptik als Aktie befindet. Auf die Schnelle würde ich sagen, noch Finger weg, beobachten, denn hier liegt es doch recht nah. Das könnte eigentlich gleich die nächste Investment-Idee gewesen, Spekulation der Woche sein, dass hier natürlich nochmal die Warnung kommen wird.
Bestimmt.
Trotzdem tolles Unternehmen.
Den Punkt kriegst du. Kommen wir zum Thema der Woche, und das sind die Top 4 Investment-Ideen für Oktober, lieber Marcel.
Ja.
Und eine haben wir heute schon besprochen, meine erste, und das ist nämlich ein C ins Wasser halten bei L'Oréal.
Interessant.
Das ist so, ich glaube, das kommt irgendwann zurück, das ganze Thema Kosmetika etc. Und wenn die Menschen gefühlt auch wieder mehr Geld aufgrund von sinkenden Zinsen im Depot haben, werden sie auch wieder lukrativere und teurere Kosmetika kaufen.
Das ist ein gutes Argument.
Das ist so der Punkt, und sie sind nicht so, ich weiß gar nicht, wie stark sie in China sind. Aber ich guck mal, Market Screener. Aber ich glaube, sie waren gar nicht so ganz, ganz stark mit dabei. Ich schau nochmal.
Ich schau nochmal nach, genau, weil wir nichts Falsches erzählen. Da ist manchmal auch die Überprüfung auch immer ganz gut.
Das meiste wird in Europa, Nordamerika, Asien machen sie gerade, also da ist auch alles mit dabei, da machen sie 3,4 Milliarden aus, also an Umsatz, aber allein in Europa machen sie 13 Milliarden, sie machen 11 Milliarden in Nordamerika, Nordasien sind 10 Milliarden, also es ist schon ein großer Markt mit 25%. Ja, aber ich glaube, jeder so Make-up und so, da auch Frauen, die sparen da nicht so gerne dran.
Das ja, und ich finde, also je nachdem, welches Produkt man sieht, es ist auch nicht unbedingt so viel teurer, dass man jetzt sagen muss, das ist ja purer Luxus. Genau. Ne? Das muss man ja auch sagen. Meistens hat man ja auch etwas ausgewählt, weil es eben besondere Eckdaten dazu gibt, ne? Wo man sagt, das ist genau deswegen mein Produkt. Mhm. Insofern sehe ich es ähnlich wie bei Pampers. Ist zwar teuer und müsste wahrscheinlich dann im Vergleich zu anderen natürlich, aber am Ende des Tages vielleicht einfach das bessere Produkt, weshalb die Leute dann doch wieder darauf zurückgreifen. Gehe ich mit? L'Oreal ist ja generell, glaube ich, nie ein Fehler gewesen, es langfristig zu kaufen.
Wie ist es denn bei dir? Wie lautet denn deine erste Investmentidee?
Ich möchte kurz ausholen. Die Woche gab es ja Zahlen von Sartorius. Mhm. Sartorius als Laborausrüster im Kern jetzt mal, ne, man kann auch ein bisschen mehr ins Detail gehen vom Geschäftsmodell, aber wer es sich schon mal angeschaut hat, weiß, dass das in den letzten zwei Jahren ein schwieriges Geschäftsmodell war, weil sie natürlich so eine gewisse Sonderkonjunktur hatten, naja, zur Corona-Zeit, ne? Also hat so geforscht, Mensch, hier, wer kriegt das erste Mittel, was können wir noch forschen, keine Ahnung, die Pille dafür und dagegen und keine Ahnung. Also all das hat natürlich hier einen gewissen, eine Sonderkonjunktur hervorgerufen und die ist dann natürlich abgeflaut, indem jetzt eben normal geforscht wird bei normalen Dingen, ja. Und deswegen die Laborausrüster relativ in den Keller gegangen sind, das ist nicht nur bei Sartorius der Fall, sondern eben auch bei anderen. Mhm. Und mein Unternehmen heute, mein erstes, ist Bio-Rad Laboratories. Mhm. Denn dieses Unternehmen hat genauso die gleiche Reise, muss man sagen, hinter sich wie Sartorius. Nur haben sie charttechnisch schon ein was ganz Wichtiges gemacht, und zwar den Abwärtstrend verlassen. Aber auch nicht wie ein Bulle durchgestartet, sondern immer noch ein bisschen mit dieser leichten, man muss schon fast sagen, Skepsis am Markt. Aber sie stetig gehen sie in den Ausbruch über. Sie haben sich schön nach dem Ausbruch auch konsolidiert. Sind da auch sehr stabil geblieben bei $350. Und ich glaube, dass wenn die Aktie jetzt so ein bisschen weiter so stabil verläuft, könnte hier der Ausbruch bald kommen und dann eben auch die Trendwende eingeläutet werden. Und dann ist hier doch relativ viel Platz Richtung, man muss ja nicht gleich zum Allzeit hochgehen, ne? Das war ja wie gesagt Sonderkonjunktur, da muss man erstmal reinwachsen. Aber hier ist doch einiges an Prozenten drin und ich bin hier selbst natürlich mit einer Seitenlinie und schaue, ob ich mir hier
Die Aktie Position hat ja in 5 Jahren nichts gemacht.
Ganz genau, richtig. Ne? Sie hat in 5 Jahren nichts gemacht, weil sie, wenn man jetzt die
5 Jahre... Also sie hat in den 5 Jahren viel gemacht?
Ja, das stimmt, sie hat sehr viel gemacht. Die ist, also wenn man jetzt von 2020 an sieht zum Beispiel, ist sie in der Zeit enormst gestiegen, zwischenzeitlich, um danach halt aufgrund wie der genannten Themen stark wieder zu sinken. Ne? Also wenn man jetzt mal prozentual macht, sind sie halt 150% hoch. Und wenn man es prozentual mal nach unten sieht, sind sie dann von dem Top aus, wo sie natürlich enorm hoch bewertet sind, aktuell bei 6% im Minus.
Ich bin total gespannt, was du sagen wirst, weil die Erwartungen fürs Q3 2024 sind natürlich auch echt gering.
Ja.
Dementsprechend hoch ist auch die Bewertung. Also ich persönlich finde es für ein 31er KGV, für ein Umsatzwachstum, was geplant ist von den Analysten, für 4,49% fürs nächste Jahr sehr schwer.
Ja.
Aber Bio-Rad hat in den letzten 3 Quartalen es geschafft, diese Estimates zu schlagen. Vielleicht ist da auch eine Chance.
Genau, darauf würde ich hinausgehen. Also es ist tatsächlich so, also Sartorius hat ja schon etwas besser als befürchtet, muss man ja sagen. Also ne, das ist auch eine Gratwanderung, gerade wenn es nicht so perfekt läuft. Und ich glaube, dass hier natürlich auch der chartliche Ausbruch, das ist immer ein gutes Zeichen für sowas. Und eben auch dahingehend natürlich sehr negative Erwartungen, dass wenn die denn eintreffen, ist das Unternehmen immer noch teuer, keine Frage. Aber wenn die nicht eintreten, weil vielleicht hier ein gewisser positiver Ansatz, dann ist die Aktie natürlich auch schnell mal gefeiert und dann kann es auch hier schnell mal gehen. Ne? Also klar, Risiko ist da, wobei ich finde, das Downside-Risiko ist nicht allzu hoch. Das Geschäftsmodell ist insgesamt gesund, nur halt aktuell ein bisschen, nicht, also wie bei den Luxuswerten auch so ein bisschen am Struggle. Ne? Das muss man so sehen.
Wir haben ja die Woche telefoniert und da haben wir darüber gesprochen, dass Pharma günstig ist. Und du weißt, ich will es mir immer so einfach wie möglich machen und ich sehe eine echte Chance bei Royalty Pharma. Ich habe es nochmal offen, ich bin selber auch hier investiert. Für alle, die es nicht wissen, die neu dazu gekommen sind, was macht Royalty Pharma? Royalty Pharma ist die Nummer 1 in der Welt, wenn es darum geht, Royalties, sogenannte Anteile an Medikamenten zu kaufen. Und das machen sie so spannend, dass sie seit ihrer Gründung mehr als 80 Deals gemacht haben, mehr als 30 Milliarden Dollar auch investiert haben und sie sind beteiligt an richtig starken und bekannten Unternehmen oder eher nicht an Unternehmen, sondern an den Medikamenten. Also sie sind für mich der aktiv gemanagte Pharmafonds, weil sie kennen sich einfach damit aus. Ja, ich habe keine Ahnung und wir sehen es ja oft, viele sind günstig, weil die Pipelines auslaufen. Aber Royalty Pharma geht dann halt hin, zum Beispiel in der Phase 3, guckt sich die Studien an und sagt, passt auf, wir geben dir 200 Millionen Dollar. Das heißt, du hast einen Teil deiner Forschungskosten auf jeden Fall drin, auch wenn es nicht zur Zulassung kommt. Sollte es aber zur Zulassung kommen, dann kriegen wir so und so viel Prozent. Und ich glaube, wir beide hatten es auch schon mal gehört. Es war teilweise mal bei einem Medikament, wo sie dann gleich 20% auch kriegen. Also das ist schon viel der Return on Investment und sie sind bei vielen Medikamenten mit dabei. Ich kenne sie alle nicht, aber sie partnern mit Bayer, mit einer Bristol Myers, mit Johnson & Johnson. Sie sind anerkannt und ich finde das total spannend, dieses Geschäft.
Ja, eine Idee. Wir könnten ja in den Shownotes den Link für dieses Portfolio, wo sie bald dabei sind, weil ich glaube, viele, die sich ein bisschen mit den Pharmawerten beschäftigt haben, werden die Namen einiger Medikamente tatsächlich wiedererkennen, weil das große, namhafte, wirklich auch milliardenschwere Umsätze bringt.
Und das ist auch so, dass sie eigentlich ihr Portfolio, was sie haben, hat ein Return on Investment zwischen 2010 und 2020 gebracht, das schreiben sie selber, von 13% im Schnitt pro Jahr. Und das ist eigentlich eine richtig starke Sache. Sie haben sich bei 15 Blockbuster-Medikamenten auch schon beteiligt, das heißt mehr als 1 Milliarde Umsatz pro Jahr. Und sie haben eine EBITDA-Marge und das zeigt mir einfach, dass sie das auch können. Halte ich fest, Marcel, von 92%.
Ja, das ist natürlich schon sehenswert.
Und sie sind auch hier der Branchenleader. 60% dieses gesamten Marktes haben sie in der Hand.
Ja.
Also, ich finde es cool. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt hier bald endlich mal noch meine Position voll machen. Weil ich glaube, ich bin bei Pharma mit Johnson & Johnson mit dabei, sage ich auch schon lange. Super günstig. Du bist auch mit investiert, glaube ich, bei Johnson & Johnson.
Bei Johnson, genau.
Mhm. Und Royalty Pharma. Ich verlasse mich da einfach darauf und das haben sie einfach in den letzten Jahren auch gezeigt, obwohl es der Kurs, ja, und das ist ja auch sowas, nicht gezeigt hat. Aber mir zeigt die Watchlist auch, wenn ich sehe, der Abstand zum 52-Wochen-Tief sind 10% und zum Hoch 13%, dass diese Spanne zwischen Hoch und Tief, die wird immer kürzer. Und ich habe ja von dir gelernt, wenn dieser Korridor immer enger wird, dann könnte es mal zu einem schönen Ausbruch kommen, wo wir jetzt noch keine Impulse gerade aktuell sehen.
Ja.
Aber ich glaube, sie werden zeigen, dass sie auch bei den nächsten starken Medikamenten, die auf der Welt kommen, dass sie dann auch hier wieder mit dabei sind. Die Aktie 2,18% in 12 Monaten und hat in 5 Jahren, seitdem gibt es sie ja noch gar nicht, aber 2020 stand sie auch schon mal bei 50 Dollar, jetzt sind wir bei 28, also mehr als halbiert. Die Dividende liegt bei 3%. Aber man hört immer mal die News, die kommen über den Ticker, dass sie hier und da immer mit dabei sind. Und ich glaube, sie haben ja sogar noch mehr Power jetzt zu investieren, wenn die Zinsen auch wieder sinken.
Ja, genau. Ist halt ein Stein, der immer besser rollt, umso besser die Erträge sind. Ich meine, die müssen ja selber nicht so wahnsinnig viele Forschungsausgaben selber tätigen, sondern die beteiligen sich ja quasi an denen, die es eh schon können.
Und als allerletztes, der Payout-Ratio liegt gerade mal bei 19%. Ja, also hier ist auch noch Luft nach oben zum Wachsen von der Dividende. Sie steigern auch die Dividende. Also 2020 gab es noch 15 Cent, jetzt sind wir bei 21. Das ist noch nicht viel. Nichtsdestotrotz, auch die Bewertung der Aktie, fundamental gesehen, lieber Marcel, für nächstes Jahr erwarten Analysten ein Umsatzwachstum von 6% und ein Gewinnwachstum von 10% bei einem KGV von 6. Und ich sehe hier kein großes Risiko, wenn man jetzt in diese Aktie investiert.
No.
Ja.
Okay.
Das war's.
Gehe ich mit. Was mir halt immer noch nicht gefällt, ist einfach diese Seitwärtsphase, die wirklich sehr, sehr, ja, sehr unerträglich lang
schleppend.
Ist. Ja, es braucht irgendwie so einen Initiator oder so eine initiale Zündung, dass das Unternehmen wieder in einen Trend kommt, der positiv ist. Deswegen, man kann doch durchaus setzen lassen, dieses Unternehmen sich mal einfach mal anschauen und dann wird es spannend in den nächsten Jahren. Mein zweites Unternehmen heute ist McKesson. Habe ich mich entschieden für, auch wenn ich da ein bisschen gestruggelt habe noch, weil ich nicht weiß, wie lang der oder wie stark der Rücksetzer noch werden kann, aber ich glaube einfach, dass jetzt die letzten Tage auch gezeigt haben, die Aktie ist schon wieder zurückgekommen von dem Tief, ist schon wieder stabil verlaufen und hat jetzt hier ein bisschen was zum Aufholen, zum Hoch und hat einfach immer noch ein robustes, sehr gutes Geschäftsmodell. Klar, die Margen sind nicht riesig, aber dafür haben sie halt einen riesengroßen Umsatz, der, ich sag mal, da auch mit einer gewissen Stabilität einhergeht und da glaube ich, ist McKesson sehr gut gewappnet, um die nächsten Monate hier ganz gut zu performen, beziehungsweise auch die nächsten Quartal und dann auch darüber hinaus, bin aber selbst investiert, auch da bitte der Disclaimer-Hinweis, der zu beachten
ist. Wir sind auch über unseren Fonds investiert und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, sie haben sich ein bisschen bei der Steuerquote verschätzt, halten aber am langfristigen Ausblick fest. Ich schreibe jetzt schon mal auf, Marcel, als Investment-Idee für mich die Woche Royalty Pharma. Hast du noch eine andere oder sagst du, deine ist McKesson, die wir hier mit aufschreiben dürfen?
Ja, ich überlege gerade bei McKesson, ob ich schon das dabei hatte.
Sollen wir mal gucken?
Schau mal bitte in der Zeit, weil ich habe...
McDonald's hat, nein, McKesson ist noch nicht.
Dann
doch, ist dabei.
Ist dabei, ne?
Hattest du in der Folge 253. Brooker hattest du auch.
Genau, weil die sind jetzt gerade tatsächlich sehr, sehr spannend auf dem Niveau. Charttechnisch sind noch ein kleines Stück runtergekommen. Dann ist es Molina Healthcare.
Molina Healthcare und Molina. Dann bedanke ich mich bei dir, Marcel.
Ja, Begründung kurz zu Molina. Runtergefallen wegen Elevance Health und noch nicht selbst gemeldet. Ist natürlich das Risiko groß, dass dann noch was passieren kann nach unten, aber die Unterstützung hat gehalten und ich glaube, die könnte spannend sein.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf oder wir gucken nochmal ganz kurz, welche spannenden Investmentideen denn jetzt schon aufgegangen sind. Wir machen das Ganze seit der Folge 221 und am besten gelaufen ist, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, oh, eine von dir sogar, Marcel, oder was heißt, oh, aber eine von dir.
Ja, wie überraschend.
Mit 50,63%, Folge 229, Depotrückblick Februar. Hast du eine Idee?
Nee.
Sterling Infrastructures.
Ah ja, stimmt. Ich bin ja auch
schon 40%. Und auf Platz 2, auch aus der Folge 229 von mir, Hims & Hers mit 47%.
Ja, das ist immer richtig in die Vollen gegangen. Ne?
Was richtig nicht geklappt hat, ist ASML, ja, gut, Enphase, ja. Nike, Sixt, Qualys. Lam Research hatte auch einen Split, ne? Ich glaube, genau. Durch 10, ja.
Ja.
10:1. Muss ich auch noch hier anpassen.
Ja, sonst.
Und das zeigt auch einfach, also macht das auf jeden Fall nicht nach, was wir hier machen. Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Marcel, ich bedanke mich jetzt bei dir recht herzlich. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich glaube, nächste Woche könnte auch schon am Freitag wieder der Podcast kommen. Machen wir einen Deckel drauf. Dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Und natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns eingefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.